Der Philipperbrief. Grund zur Freude ist der überschrieben. Diese Predigtreihe, die wir fortlaufend machen, um wirklich den ganzen Philipperbrief mal anzuschauen. Und ich bin gespannt, was heute da drin ist in unserem Briefumschlag. Also ich bin nicht mehr so ganz gespannt, aber ihr seid vielleicht gespannt. Und tatsächlich, Paulus hat was geschrieben mit einem Tintenstrahldrucker. Wie geht es euch, wenn euch die Frage gestellt wird, wie geht es dir? Kommt dann ein Satz von euch, der dafür sorgt, dass nicht weiter nachgefragt wird? Und man nicht erzählen muss, wie es einem wirklich geht? Oder man antwortet mit einer Gegenfrage. Dem Druck ausweichen und Gegendruck erzeugen. Danke, mir geht's gut, wie geht's dir? Clever, gut gelöst, geschickt und ohne viel über sich erzählen zu müssen. Oder bist du einer von denen, die wirklich ehrlich sind? Und die überlegen, wie kann ich das jetzt erklären, wie es mir wirklich geht, wie es mir tatsächlich geht. Natürlich auch mit dem Risiko, dass der andere eigentlich gar nicht wissen wollte, wie es dir geht, sondern gehofft hat, dass du ihm die Frage stellst, wie es ihm geht, damit er dir dann erzählen kann, was er für Probleme hat. Wie hilfreich ist die gute, alte, hessische Begrüßung? Ei Gude, wie? Kurz, knapp, alles drin. Und wenn man gar nicht wissen will, wie es dem anderen wirklich geht, dann sagt man einfach nur, ei Gude. Ei Gude wie ist schon wieder gefährlicher im Hessischen, ne? Denn dann kommt die Antwort. Ich hatte gestern einen Telefonanruf, bei dem auch jemand eine Frage an mich hatte, ein Anliegen hatte und etwas von mir wissen wollte, aber man stürzt ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern man sagt erst so und so und so, wie geht's dir? Und ich habe überlegt, wie antworte ich jetzt darauf? Wie antwortet man darauf so, dass es ehrlich ist, aber dass sich nach der Aussage noch beide Gesprächspartner wohlfühlen? Will er wirklich wissen, wie es mir geht? Muss ich dann auch fragen, wie es ihm geht? Und wenn er mich nur fragt, wie es mir geht, um dann meine Frage zu hören, um dann erzählen zu können, wie schlecht es ihm geht, damit ich mich um ihn kümmere? Das Thema ist sehr komplex. Ei Gude, wie? Tatsächlich ging es mir in der letzten Woche nicht so gut. Ich fühlte mich gleichzeitig überarbeitet und demotiviert. Antriebslos, zeitweise. Vielleicht kennt ihr das. Und an dem Tag, an dem es mir am schlechtesten ging, tatsächlich in der letzten Woche, habe ich abends auch einen Termin abgesagt. Und habe gesagt, ich habe auch zu viel andere Dinge zu tun, was richtig war, aber eigentlich war es auch so, dass ich einfach nicht die Kraft hatte für dieses Treffen. Und die Leute, mit denen ich mich da getroffen hätte, die kennen mich schon gut. Und dann kam dann nachher noch eine WhatsApp und sagten, Uwe, wenn du mal Zeit hast, komm einfach auf ein Weizenbier vorbei. Die wissen, dass man mich damit locken kann und dass mir das Freude macht. Und ich war sehr dankbar dafür. Aber trotzdem ging es mir Mittwoch nicht gut. Ich starte jeden meiner Tage, jeden Morgen mit zwei Gebeten. Mit dem Psalm 23 und mit dem Vaterunser. Das ist so etwas wie ein Morgenritual bei mir geworden. Der Psalm 23 und das Vaterunser. Und ich verorte mich. Ich mache mir bewusst, wie ich in diesen Tag gehe. Nämlich als den, der einen guten Hirten hat und als der ein Kind des Vaters im Himmel ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dann lese ich immer noch die Losung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Bibelvers für jeden Tag. Und am Donnerstag gab es einen Vers aus Haggai. Da stand: Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. So mitten rein in meine Kraftlosigkeit und gefühlte Antriebslosigkeit, diese Aussage: Sei getrost, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Dieser Vers war für mich wie Reden Gottes genau in meine Situation hinein, in meine schwierige Gefühlswelt, und es hat mich ungeheuer ermutigt und es hat die Woche geändert. Es hat es tatsächlich gedreht, dieses eine Wort Gottes in mein Leben hinein. Ich habe super arbeiten können an diesem Donnerstag und auch den Rest der Woche. Vielleicht kennt ihr diese Situation, dass es einem nicht so gut geht und man am liebsten zu Hause auf dem Sofa oder gleich im Bett bleiben möchte. Ich bin inzwischen alt genug und habe genug Menschen kennengelernt, um zu wissen, dass es niemandem immer gut geht. Und dass viele sogar mit depressiven Phasen oder sogar echter Depression als Krankheit zu tun haben. Und das ist während Corona nach meiner Wahrnehmung sehr viel ausgeprägter geworden. Sehr viel mehr. Sehr viel mehr Menschen haben echte Schwierigkeiten. Wie schafft man es, in solchen Zeiten der Anfechtung am Glauben dran zu bleiben, Freude zu behalten? Freude am Glauben. Wie gelingt es, obwohl man sich gerade ja irgendwie lahmgelegt fühlt, nicht aktiv sein kann, obwohl man doch eigentlich will? Einmal helfen hier ganz sicher Rituale, Gewohnheiten, gute Gewohnheiten. Die gute Gewohnheit zu beten, sich Zeit zu nehmen, regelmäßig zum Gebet. Die gute Gewohnheit, die Bibel zu lesen, das Wort Gottes. Auf das Wort Gottes zu hören und es zuzulassen, dass Gott mir vielleicht was zu sagen hat. Das sind gute Gewohnheiten, Rituale. In der letzten Woche haben wir mit dem Philipperbrief begonnen. Kevin hat darüber gesprochen, dass Paulus sich darüber freut, welche Rolle Gemeinde spielt im Leben von Christen. Er hat über den Raum gesprochen für Beziehung untereinander und mit Gott, über die Heiligung und Heilung und über Wachstum. Und Paulus freute sich darüber und er freute sich darüber, dass das in der Gemeinde in Philippi der Fall ist. Er sagt, er ist so dankbar über die Leute in Philippi, er freut sich so sehr, wenn er an diese Gemeinde denkt. Allerdings sitzt er gerade eben in Rom im Gefängnis, als er diesen Brief an die Philipper verfasst, ziemlich weit weg von Philippi. Und er ist zum Nichtstun verurteilt, bis das Urteil über ihn gesprochen ist. Er sitzt da und kann nichts tun. Das, was er am liebsten macht, nämlich über Jesus reden, Menschen von diesem Christus erzählen, dem Sohn Gottes, der gekommen ist, um Menschen zu retten, das kann er nicht tun. Er ist daran gehindert, er ist eingesperrt. Wie geht er mit dieser Situation um? Unser Predigttext startet heute mit dem Vers 12 aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs. Ich bin froh, sagt Paulus, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Wie geht es dir, Paulus? Du bist doch im Gefängnis. Sicher hast du mit der Situation schwer zu kämpfen, oder? Hast du noch Hoffnung, dass du wieder rauskommst? Oder hast du Angst, dass das Urteil heißt Hinrichtung? Wie geht es dir, Paulus? Paulus erzählt der Gemeinde in Philippi hier in diesem Brief, wie es ihm geht. Er jammert nicht. Er sagt, ich bin froh, ich freue mich darüber, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Die reden alle über mich, sagt er. Hier die kaiserliche Garde, die überlegen alle, warum ist dieser Mann im Gefängnis? Und dann kann ich sagen, wegen Jesus. Ich sollte aufhören, über Jesus zu reden. Wieso solltest du nicht über Jesus reden? Ja, wisst ihr, Jesus, das ist der und der. Und irgendwie hat sich das rumgesprochen. Es hat sich rumgesprochen in diesem ganzen römischen Komplex, warum sitzt Paulus im Gefängnis? Die Leute reden über Jesus und das freut Paulus. Überall in seiner Umgebung hat es sich herumgesprochen. Dieser Gefangene sitzt da wegen Jesus. Und die Gemeinde in Rom, sagt er, die Geschwister hier in dieser Stadt, die sind sogar noch mutiger geworden wegen meiner Situation. Weil ich im Gefängnis sitze, sind die mutiger geworden. Klingt auch komisch, ne? Mir geht's schlecht und das ermutigt andere. Und Paulus sagt, na, mir geht's ja gar nicht schlecht. Mein Ziel erreiche ich ja. Die Leute reden über Jesus. Jesus wird bekannter. Und das kriegt auch die Gemeinde in Rom mit. Und das ermutigt sie, von diesem Jesus zu reden. Und das ist genau das, was ich will. Dafür brennt mein Herz. Ich kann es vielleicht gerade nicht tun, andere tun es. Was ihm wichtig ist, ist die Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. An seiner Stelle hätte ich bestimmt gejammert. Er hat gesagt, ihr wisst, Gefängnis ist nicht so cool. Ne? Man kann nicht raus, das Essen ist nicht so toll. Die anderen Gefangenen sind jetzt nicht von der bürgerlichen Schicht her die höchsten. Es ist alles ein bisschen anstrengend. Und außerdem stinkt es hier. Nichts davon, null. Wie geht's dir, Paulus? Und Paulus sagt, das Evangelium breitet sich mehr und mehr aus. Ist das nicht toll? Ist das nicht cool? Nicht ich, mich, meiner, mir, sondern die Anliegen Gottes sind ihm wichtig. Und ich stelle fest, dass er mir da einiges voraus hat. Wenn Leute mich fragen, wie es mir geht, bin ich bei mir. Ich denke nicht darüber nach, was Jesus gerade tut in meinem Leben, durch mein Leben, sondern ich bin bei mir, bei meinen Schmerzen in den Schultern oder im Rücken. Und ich fange an zu jammern und versuche Mitleid zu bekommen. Paulus nicht. Er spricht weiter über die Geschwister in der römischen Gemeinde, die jetzt Jesus predigen und bekannt machen. Er schreibt ab Vers 15. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Boah, ich bin echt beeindruckt. Ich habe das ein paar Mal gelesen und ich fand diesen Typ jedes Mal beeindruckender. Offensichtlich gab es da Leute in der Gemeinde, die Jesus verkündigt haben, aber nicht aus ganz reinen Motiven. Die haben gesagt, oh Paulus, Paulus ist der, der wirklich immer das große Wort führt. Paulus ist der, der diese Gemeinde in Rom geprägt hat. Aber jetzt, wenn er nicht da ist, haben wir die Chance, die Gemeinde in Rom wieder zu prägen. Wir hatten nicht mehr so viele Predigttermine, weil Paulus immer predigen wollte. Jetzt können wir wieder. Und jetzt soll die Gemeinde mal sehen, wie wichtig wir sind und was wir über Jesus zu reden haben. Sie konnten sich selber jetzt wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. Sie wollten Paulus zeigen, welche Macht sie noch in der Gemeinde haben und dass es auch ganz gut ohne ihn funktioniert. Ihre Motive waren nicht nur fragwürdig, die waren definitiv nicht in Ordnung. Es ging nicht um Irrlehre, ja? Also sie haben nicht Falsches über Jesus verkündigt. Dann hätte Paulus ganz anders geredet, so wie er es im Galaterbrief mal sehr, sehr deutlich gemacht hat. Ja? Es ging nicht um Irrlehre, es ging nicht um falsche Lehren über Jesus. Es ging einfach um Leute mit Einfluss, die ihre Predigten halten, damit sie besser dastehen und Paulus schlechter. Das musste ihn doch eigentlich aufregen, oder? Nein, sagt Paulus, was macht das schon? Ist mir egal. Ist mir egal ist so ein Satz, der könnte auch über dem Leben von Paulus stehen. Der schaut sich die Sachen an in seinem Leben, stellt sich die Frage, dient das dem Ziel, das Gott hat für diese Welt und für mein Leben? Und wenn es dem Ziel dient, dann sagt er, alles andere ist mir egal. Ist mir egal, wo ich gerade bin. Ist mir egal, ob ich arm bin oder reich, gesund oder krank, verfolgt oder gerade hochgelobt. Ist mir egal, wenn Christus gepredigt wird, wenn Gott vorankommt mit seinen Zielen, dann ist mir das alles recht, dann freue ich mich darüber, sagt er. Wie oft vergleichen wir uns mit anderen in der Gemeinde? Wie sehr achten wir darauf, gut wegzukommen im Urteil der anderen? Ist es nicht cool, so seine Fans zu haben, die sagen, boah, das ist eine echt beeindruckende geistliche Persönlichkeit? Wenn man etwas in der Gemeinde machen kann, was alle sehen. Also wenn der Uwe predigt, dann spürt man richtig, wie der Heilige Geist durch den Raum geht und jeden erreicht. Würde ich das gerne hören? Ja. Schäme ich mich wenigstens ein bisschen dafür? Ja. Ich möchte von Paulus lernen, die Frage zu stellen, ob das, was gerade passiert, der Sache Jesu dient. Wird die gute Nachricht von Jesus gepredigt mit Worten und mit Werken? Und wenn das der Fall ist, dann soll das auch mir egal sein, wer es tut und aus welchen Motiven. Es geht allein um Jesus. Das ist der Knackpunkt bei allen Fragen, die Paulus bewegen. Geht es um Jesus? Und wenn es um Jesus geht, dann freut er sich. Dann freut er sich einfach. Sein Glaube an Jesus bringt diese Freude in ihm hervor. Der Heilige Geist, der in ihm lebt, bringt diese Freude in ihm hervor, lässt das wachsen. Ihr habt sicher von der Frucht des Geistes schon mal gehört, diese Stelle gelesen. Freude ist die Nummer 2. Liebe natürlich Nummer 1. Aber dann kommt gleich die Freude. Das ist das, was der Heilige Geist wachsen lässt. Das müsste doch dann auch mehr zu spüren sein, oder? Mehr erfahrbar sein, mehr unseren persönlichen Glauben prägen und den Glauben unserer Gemeinde. Freude, egal wie es um uns herum aussieht oder in unserem Leben aussieht. Freude über Jesus, Freude im Glauben. Und dann trifft Paulus auch einen Entschluss, den finde ich auch sehr beeindruckend. Er sagt, auch in Zukunft wird mir nichts diese Freude rauben können, nehmen können. Das beschließe ich jetzt. Das glaube ich. Egal was kommt, auch in Zukunft wird mir nichts diese Freude, diese tiefe Freude über Jesus wegnehmen können. Und dann begründet er, warum das so ist. Jetzt kommt ein längerer Abschnitt und ich möchte den auch komplett durchlesen, die Verse 19 bis 26. Zuerst sagt er, auch in Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht stehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann, mein Mikro hat ein bisschen Probleme, kann ich vielleicht eine Alternative haben? Auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass auch durch den Glauben eine immer und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Paulus kann sich freuen, weil er zutiefst davon überzeugt ist, dass am Ende dieses ganzen Prozesses seine Rettung, seine Erlösung stehen wird. Zum einen geht es natürlich darum, dass er einmal in der Ewigkeit bei Jesus sein wird. Im Himmel bei Gott. Aber es geht ihm hier in dieser Situation auch um Rettung aus dieser konkreten Situation. Er glaubt, dass er wieder aus dem Gefängnis freikommen wird. Und er nennt zwei Gründe, warum er daran glaubt. Zum einen sagt er, weil ihr für mich betet. Und zum anderen, weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Weil ihr für mich betet. Braucht Gott unsere Fürbitte? Könnte er nicht einfach seinen Willen selbst tun? Wie wir im Vaterunser beten, dein Wille geschehe? Klar, Gott könnte, wenn er wollte, seinen Willen ohne uns verwirklichen. Luther schreibt einmal, Gottes guter, gnädiger Wille geschieht wohl ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Man kann an dieser Stelle in diesem Philipperbrief hier erkennen, dass Gott die Beziehung zu uns will. Er will uns mitgestalten lassen. Deswegen will er unser Gebet. Wenn wir heute Ramona gesegnet haben und für die Reise unserer Geschwister nach Pakistan gebetet haben, dann machen wir das nicht so, weil wir nett sind und höflich und keinen übersehen wollen. Dann machen wir das, weil wir glauben, dass Gott Gebet hört. Und dass er uns mit reinnimmt in sein Handeln, indem wir beten und er erhört. Gebet ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wir nehmen als Menschen teil am Leben und Handeln Gottes. Wir nehmen teil am Leben und Handeln Gottes. So hat er sich das gedacht. Jesus fordert einmal seine Jünger auf, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Vielleicht kennt ihr diese Stelle. Warum sagt Jesus seinen Jüngern, bittet Gott, dass er Arbeiter sende auf sein Erntefeld? Das muss doch Gott selber machen, dann Arbeiter auf sein Erntefeld senden. Er sagt es, weil er die Jünger mit reinnehmen will in das Heilshandeln Gottes. Und wir sind auch Jesu Jünger. Er will uns hineinnehmen in das Heilshandeln Gottes, indem wir beten und indem wir gehen. Er möchte mit uns daran arbeiten, dass sein Wille geschieht. Was für eine Ehre. Und Paulus weiß, dass nicht nur Gott, sondern auch die Gemeinde hinter ihm stehen. Und dann redet er auf einmal vom Sterben. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, so hat Luther das übersetzt. Hat Paulus eine Todessehnsucht? Hat er doch keinen Bock mehr zu leben, diesen ganzen Stress? Nein, Paulus ist auch hier absolut fokussiert auf das Ziel und auf den Sinn seines Lebens, Jesus Christus. Und für ihn ist es konsequent zu sagen, was könnte es Schöneres geben, als bei diesem Jesus ganz zu sein, für den ich jetzt lebe. Was könntet ihr euch Schöneres vorstellen, als bei dem zu sein, der mich liebt, der für mich gestorben ist, der mich gerettet hat, der auferstandene König ist und ich darf dann bei ihm sein. Lieber jetzt als später. Und die Hinrichtung ist immer noch eine Möglichkeit. Vielleicht wird er ja sterben. Aber er gewinnt die Überzeugung, dass er leben wird, um der Gemeinde weiter zu sagen von diesem Jesus. Er wird weiter ein Segen sein für diese Gemeinde. Wie? Er sagt, wenn ich wieder draußen bin, dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Wow. Also der hat auch kein mangelndes Selbstbewusstsein, der Paulus. Er sagt, wenn ich dann bei euch in der Gemeinde bin und ihr wisst, ihr habt für mich gebetet und ich bin dann wieder da und wir können einander begrüßen, wisst ihr, wie viele Leute dann Gott sei Dank sagen werden? Gott sei Dank, Gott sei die Ehre, Gott sei gepriesen dafür. Jesus kriegt die Ehre für das, was er an Paulus tun wird. Und er sagt, und wenn ihr dann Gott dankbar seid, dass ich wieder da bin, dann seid ihr stolz auf Jesus Christus. Das finde ich auch eine schöne Formulierung. Stolz sein auf Jesus, nicht auf mich, auf das, was ich bin, auf das, was ich habe, sondern stolz sein auf meinen Herrn. Die Berufung von Paulus ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen in ihrem Glauben vorankommen und dass sie durch ihren Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Deswegen predigt er, deswegen redet er von Jesus, deswegen sitzt er im Gefängnis. Damit seine Geschwister, damit die Menschen eine immer tiefere Freude im Glauben erfüllt. Das Ziel des Wirkens von Paulus ist Freude im Glauben. Freude im Glauben, das ist das, was er für die Gemeinde Philippi will, für die Gemeinde in Rom und für uns. Und er selbst ist ein super Beispiel dafür, wie man in einer schwierigen Situation nicht auf die Umstände guckt und nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus. Keine innere Nabelschau, wie geht's mir heute, sondern Blick auf das Kreuz, Blick auf Jesus. Das, worauf wir schauen, bestimmt unsere Blickrichtung und unseren Fokus. Es bestimmt auch unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das, worauf wir schauen, prägt uns. Als ich ein Kind war, hatte ich neben meinem Bett ein Kreuz hängen. Ich habe es euch mitgebracht. Ihr könnt es auch über den Beamer kurz sehen. Vielleicht kann man es so nicht erkennen. Dieses Kreuz habe ich jetzt gefunden, als wir den Nachlass von meinem Papa aufgelöst haben. Das war bei ihm irgendwo. Dieses Kreuz hing neben meinem Bett, als ich ein Kind war. Diese Aussage, die da drauf steht, fürchte dich nicht, hat nicht irgendwer gesagt, sondern hat Gott gesagt. Sagt Gott seinem Volk, durch Jesaja, sagt Gott seinen Nachfolgern durch Jesus und sagt er uns, fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, könnt ihr auch auf diesem Bild sehen, ist vielleicht nicht so gut lesbar, nicht so gut erkennbar, wenn es uns sowieso gut geht, wenn wir gar keinen Grund haben, uns zu fürchten, wenn alles funktioniert. Aber wenn es dunkel wird um einen herum, wenn man sich schwach fühlt und hilflos, und nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann bekommt dieser Satz, fürchte dich nicht, eine Kraft, die wie ein Licht im Dunkel ist. Zeigst du das zweite Bild? Nicht so gut zu erkennen. Es ist dunkel. Aber dieses Kreuz ist ein, wie sagt man das richtig, phosphoreszierendes Kreuz. Es leuchtet im Dunkeln, wenn man es vorher ins Licht gehalten hat. Jesus leuchtet, weil er das Licht dieser Welt ist. Jesus leuchtet unsere Dunkelheit aus und das müssen Menschen hören. Denn Jesus möchte in jede Dunkelheit hineinkommen. Jesus leuchtet, weil er den Vater anschaut. Gott, der alles in allem ist. Und wir leuchten, wenn wir Jesus anschauen. Man kann an uns sehen, wem wir gehören, wer unser Herr ist, wem wir vertrauen. Für Paulus war dieses Licht in seinem Dunkel Jesus. Und es war so hell, dass er sein Dunkel gar nicht mehr wahrgenommen hat. Es war nicht mehr relevant. Ist mir egal, sagt er. Jesus war sein Leben. Jesus war seine Freude. Eine Freude, die nicht aufhört. Wie geht es mir? Ich freue mich meines Glaubens an Jesus. Ich bin ungeheuer dankbar, zu diesem Gott gehören zu dürfen, der mein Licht ist. Und ich lade dich und euch ein, diesem Gott zu vertrauen, diesem Gott euer Leben zu schenken, diesen Gott in eure Dunkelheit reinzulassen und das zu hören von ihm. Fürchte dich nicht. Amen.